quasi kommentiert wird, dann muss es schon ziemlich einen ziemlich hohen Standard haben. Darüber wollen wir heute reden. Willkommen bei The Culture. Heute mit einer leicht anderen Folge, beziehungsweise mal ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben uns nämlich gedacht, wir reden mal erstmal über ein Werk eines Künstlers, ein sehr neues Werk, und kommen von dem Album her dann zu dem eigentlichen höheren Thema, über das wir sprechen wollen. Ich bin wie immer nicht alleine, Leon und Sosa sind auch wieder bei, Jones und Roman.
Yeah, yeah.
Was geht?
Moin Jungs, und es geht dieses Mal oder heute um den Künstler 21 Savage und sein Album Savage Mode 2, was er zusammen mit Metro Boomin produziert hat und was jetzt vor so ein paar Tagen, sagen wir mal vor 10, 12 Tagen oder so rausgekommen ist. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann bleibt gerne dran und dann würde ich sagen, geht's los. Wir würden, glaube ich, mal starten mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Bio, wer 21 Savage eigentlich überhaupt ist. Wer kann mir da helfen, Boys?
Ja, da würde ich mal kurz das Wort ergreifen. 21 Savage, vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, der zuhört, vielleicht aber auch nicht. Das ist, glaube ich, auch das Interessante bei diesem Podcast so, dass wir auch selber nicht genau wissen, wie viel Vorwissen ihr jetzt gerade mitbringt, ob ihr die heftigsten Hip-Hop-Nerds seid oder ob ihr jung seid, alt seid, neu seid, keine Ahnung. Aber deswegen grundsätzlich 21 Savage circa seit 2016, bisschen Rise to Fame, kann man sagen, war damals relativ hot im Underground in Atlanta, hatte so einen kleinen Hype, hat sich mit Metro Boomin, mit dem zusammen ja das Savage Mode 2 Album, was am Freitag rausgekommen ist, hat er sich connected und die haben sich quasi abseits von Hip-Hop kennengelernt. Und Metro Boomin war damals schon eigentlich komplett am Durchstarten, hatte für Travis Scott, Drake und Future in dem Jahr krasse Sachen produziert und war einer der größten jungen Artists und also Producer. Und 21 Savage komplett ohne jeglichen Track quasi, aber dann hat er schon Metro Boomin Beats bekommen und ist sofort durch seine Stimme und seine quasi Horrorcore-Appeal, den er irgendwie so mitbringt, also das ist sehr grimy, sehr düster halt alles, hat er sich seinen Namen gemacht.
Der Mann hat ein Kreuz im Gesicht, also so mal tätowiert auf der Stirn.
Sehr authentischer, rauer Trap aus Atlanta einfach so und ja, hatte dann große Erfolge, ne? War vor allem auf Rockstar mit Post Malone gefeatured, bekam dann weltweiten Hype vorher schon, kam Savage Mode 1 mit Metro Boomin raus, also der Vorgänger zu dem Album, was jetzt am Freitag gedroppt ist, und da waren Tracks drauf wie No Heart oder X, die damals in Amerika einen großen Hype kreiert haben, sicherlich auch in Deutschland. Ich fing persönlich dann auch an, ihn wahrzunehmen und habe ihn dann sehr gefeiert für seine sehr eigene Art so und ja, das ging immer so weiter eigentlich mit Hits über die Jahre, bis er dann 2019 aus dem Nichts quasi ein Problem hatte mit seinem Ausweis, mit seiner Herkunft so, und darüber wollen wir ja später dann auch noch in Ruhe reden.
Ja, relativ spannend, das, was du gerade angesprochen hast, kommen wir nachher zu. Wie lange ist er quasi schon aktiv? Ich meine, der Junge ist, glaube ich, auch so um die 30 mittlerweile, oder?
Ja, 4 Jahre, also wirklich seit 2016. Ja.
Also 2015, eigentlich noch gar nicht so lange.
2015 hat er, glaube ich, seine ersten Tracks tatsächlich gehabt.
Ja. Grammy hat er auch gewonnen mittlerweile.
Ja.
Die man auch sehr in seinem aktuellen Video zu Runnin' begutachten kann. Muss ich sagen, finde ich eine krasse Aktion, ey.
Extrem witzig, wie er diesen Grammy so durch die Hood in dem Video so durch die Hände der Leute in der Hood gehen lässt. Das ist schon richtig witzig gemacht, finde ich, als Videokonzept. Sehr einfaches Konzept, aber einfach super, super on point. Ja. Richtig geil.
Also das Album, Savage Mode 2. Wie gesagt, Morgan Freeman ist quasi der Narrator in dem Intro, in der Interlude und in so zwei kleinen Shortcuts noch. Jones, willst du
jetzt
mal
ganz ehrlich
was zum Album sagen? Oder? Ja, was?
Ja, sehr gern. Jetzt mal ganz ehrlich, Morgan Freeman kannst du doch nicht bezahlen mit Geld. Da geht es doch nicht um Kohle.
Nee, safe. Und ich glaube, ich weiß auch, wie das... Also ich habe es nicht nachgelesen. Sorry, ich habe gerade meinen Lampenschirm fast vom Tisch gehauen. ich habe nichts nachgelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendein Kiddo von Morgan Freeman, seine Tochter oder irgendwie so ein Shit, ihn halt hart feiert, 21 Savage so, und darüber so ein Link irgendwie, weißt du, zusammengekommen ist.
Das kann sehr gut sein. Also ich habe mich echt gewundert, also weil er macht ja nicht nur eine oder zwei Ansagen da, sondern er moderiert das ganze Album oder hat viele Wortbeiträge drin, und
auf jeden Fall.
Morgan Freemans Stimme macht natürlich so einiges her in Sachen Stimmung, ne, wenn so die Interlude kommt. Also schon krass. Ich finde von Produktionsseite krass starkes Album. Metro Boomin schafft es da wirklich so einen cineastischen Sound fast herzustellen. Natürlich irgendwie klassisch Trap, aber man hört eben auch diese düstereren Seiten der Down South, die hört man ganz deutlich raus. Gleichzeitig ist der Sound sehr, sehr organisch irgendwie. Es werden ganz interessante so Stilmittel gemischt, und es klingt gleichzeitig modern, aber auch unheimlich organisch und unheimlich so, hat einen sehr warmen Sound und trotzdem düster und so, macht so eine Welt auf, ne? Und ich glaube, gerade diese Produktion ist hauptverantwortlich für den ganzen Vibe, natürlich, den das Album hat, weil es das Ganze schon so szenisch einrahmt. Und 21 Savage, wie der Name sagt, also ist auf jeden Fall der roughe Shit, also da werden auf jeden Fall so die ein oder anderen Gegner niedergeballert. Und lustigerweise finde ich, das Album ist sehr tough, ist sehr ghetto, ist sehr rough, ist sehr hood. Und hinten raus, so die letzten zwei Tracks sind dann plötzlich sehr, sehr deep, und da geht's um Liebe und da geht's um das Leben. Und ist auch nicht so, dass er nur Hood-Content hat, also man muss ein bisschen zwischen den Zeilen lesen bei ihm. Vordergründig ist das alles sehr, sehr ghetto, aber natürlich hat er auch wirklich Reality-Aussagen und schlaue Sachen und Sachen, die ein bisschen noch ein anderes Niveau haben zwischendurch, aber es ist eben sehr, sehr interessant bei dem Album, dass so die letzten zwei Tracks so wirklich so krass anders scheinen als der Rest des Albums, und da packt er halt auch nochmal richtig aus persönlich. So,
das du hast ist, doch ein das geiles, einen geilen Kommentar hast du in der Vorbesprechung gesagt, irgendwas mit irgendeinem Filmvergleich, kriegst du das noch hin?
Ich weiß nicht mehr, Alter. Keine Ahnung.
Irgendwas mit Lars von Trier oder so.
Ach ja, genau. Ja, das ist so die, wie heißt Lars von Triers Antichrist? Ja. So. Ich glaube, das ist eine Review gewesen des Albums von Complex Magazine. Und die haben dann gesagt, das wäre so cineastisch, das hätte die Gewalt eines Lars von Trier Antichrist.
Okay, Leute, wenn ihr euch Antichrist noch nicht angesehen habt, wenn ihr euch Antichrist noch nicht angeschaut habt, dann probiert das mal. So, Viewer Discretion Advice auf jeden Fall. Finde ich jetzt ein bisschen ein hartes Beispiel. Anyway, mir ging es ähnlich mit dem Album, aber mich würde vor allem mal natürlich mehr interessieren, was Hossa dazu sagt. Du alter America Music Nerd.
Mich würde auch sehr interessieren, was du dazu sagst. Aber ich kann gerne anfangen.
Nee, ich kann, also bei mir ist es relativ schnell gesagt. Ja, schieß los. Ich muss gestehen dazu, dass ich bis auf eine J. Cole-Line vorher noch nicht viel von 21 Savage gehört hatte. Mir ist der Name links und rechts mal so über die Platte geflogen, und ich habe bestimmt auch mal was von ihm gehört, ohne es quasi akut wahrzunehmen, und habe mir dann das Album gegönnt so. Und wie ihr das schon von mir kennt, so, ich bin in erster Linie nicht lyrically irgendwie zu überzeugen, sondern bei mir geht's ganz krass um die Beats und um den Sound und den Vibe, und da hat mich das Album auf jeden Fall krass abgeholt. So, einfach von der Stimmung und von der ganzen Energy, die diese Tracks haben, und dann auch wieder irgendwo lyrics-wise. Also ich finde es sehr geil, dass er in manche Hooks ziehen dich sofort rein, also diese eine Single, wie gesagt, Runnin', wo auch, glaube ich, dann das Video zu gibt mit dem Grammy. Die Hook zündet sofort. Und was war denn der andere Track? Ich glaube, Sliden oder irgendwie sowas?
Sliden war einer der ersten, die du meintest, noch, ja.
Genau. Finde ich einen geilen Sound. Ist irgendwie in seiner ganzen Komplexität trotzdem sehr simpel, aber trotzdem sehr sphärisch. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, lyrisch, da war, glaube ich, nur der eine Track, der mir ein bisschen aufgefallen ist. So ein bisschen, weiß nicht, My Dogs oder Your Dog oder irgendwie sowas.
My Dog, ja.
Ja, My Dog, wo es, den fand ich geil auf jeden Fall, weil es messagingmäßig auch einfach mal, ja, ein geiler Ansatz ist so.
Auf jeden Fall.
Der über Eminem-Fan Roman sagt also, er ist nicht über Lyrics zu catchen. Extrem witzig.
Ja, das ist bei mir. Aber Eminem ist da immer an der Seite raus. Das ist einfach.
Der spielt in einer eigenen Liga einfach.
Ja, in einer anderen Liga. Aber lass uns nicht immer über Eminem reden.
Lass uns über 21. Ist das Album nicht, sondern Savage Mode 2. Ja, ich bin ja sehr begeistert. Ich finde, das ist ein mega geiles Projekt. Ich finde drei Sachen. Also Metro Boomin grundsätzlich, der Sound des Albums. Er ist einfach ein junger Virtuose, ne? Und er ist eigentlich, könnte man auf jeden Fall, glaube ich, mit ein paar anderen wie Southside und, keine Ahnung, Honorable C-Note, ich vergesse jetzt sicherlich auch viele, Murder Beats und viele andere, ist er eigentlich für diesen Sound, diesen Trap-Sound, er hat den gepusht, so. Das Album hat eine neue Qualität, meiner Meinung nach, so. Also es ist quasi, wenn man Savage Mode 1 sieht und quasi die Sachen, die sie sonst so gemacht haben und die Metro produziert hat, ist es vom Sound her nochmal ein Level krasser. Und ich finde, es ist ein perfektes Beispiel für eine geile Weiterentwicklung. Sie haben den Style beibehalten, ohne langweilig damit zu werden, und haben einfach nochmal einen geileren Sound irgendwie gemacht, so. Und ich finde, es gibt auf jeden Fall, was 21 Savage angeht, zu sagen, dass er mich einfach bockt anzuhören. Also ich finde, das ist zum einen Musik, die kannst du einfach so laufen, das hatte Leon gestern gesagt, und du musst nicht wirklich jedes Wort zuhören, so. Aber auf der anderen Seite ist es auch teilweise natürlich wegen den atmosphärischen Produktionen, aber auch wegen seiner sehr besonderen Stimme und der Art und Weise, wie sie das quasi in der Post-Production machen, höre ich mir das sehr gerne an. Und er ist sehr raw, er bringt halt diese Authentizität, Thema, worüber wir heute reden, aber die quasi diese Rawness irgendwie, die bringt er halt mit, so sowohl in seiner Stimme als auch in seiner ganzen Präsenz. Und drittes interessanter Punkt nur noch zum Morgan Freeman Ding. Sein Intro-Text wurde wohl geschrieben von Big Ru, oder beziehungsweise sein Skript für das Album, so rum, weil er, wie du schon gesagt hast, moderiert das, ja, wurde wohl geschrieben von Big Rube, einem Spoken Word Artist aus Atlanta, und ja, Morgan Freeman dann mit der Performance Weltklasse natürlich, ja, auf dem krass, Album. Ey. Aber das nur zum Thema Culture.
Ja, ganz ehrlich, dass die Definition, what is a snitch, what is a rat?
Unglaublich.
Die kann man so krass so stehen lassen. Weil das, also mir könnte, ich meine, es geht wahrscheinlich vielen Leuten, man könnte Morgan Freeman einfach alles vorlesen, aber wenn er dann auch noch von seinem High Cultural Point of View mit seiner God Voice anfängt, Hood-Wordings, Hip-Hop-Wordings zu erklären, dann geht irgendwo gefühlt jedem Hip-Hop-Fan so ein bisschen das Herz auf. Also das fand ich schon sehr, sehr geil. Ja, dann witzigerweise ja zum eigentlichen Punkt. Also wir drei sagen, ey, geiles Album, Leute, gebt euch das Album gerne. Wir verlinken das bestimmt in der Playlist mit ein, zwei Singles. Dann zieht euch das gerne mal rein.
Ja, ich würde mal sagen, wir hauen da mal ordentlich ein bisschen was von 21 Savage rein und noch ein bisschen was von Metro Boomin, um mal den Sound ein bisschen für Leute zu unterstreichen. Da kann man sich einiges geben, was die in den letzten Jahren gemacht haben, was auf jeden Fall den modernen Rap mit definiert hat, so.
Genau. Naja, auf jeden Fall ist bei ihm ja was vorgefallen, und da kommen wir quasi dann zu unserem eigentlichen Thema. Was ist da genau vorgefallen, Jungs?
Tja, Leon, willst du oder soll ich? Es ist ein bisschen kompliziert.
Ich glaube, du weißt ein bisschen mehr über die Sache Bescheid als ich. Ich weiß nur, er ist eigentlich Brite, also sozusagen Fellow Brit, so genau wie ich. Aber British. Er ist eigentlich British. Und er ist aber natürlich in der Außendarstellung ein Atlanta Boy aus der Trap, ne? Deswegen
okay.
Ja, Sosa weiß da sicher noch ein bisschen mehr, aber das ist das, was ich weiß.
Richtig, er ist im Februar letzten Jahres mit zwei Kollegen, einer davon Young Nudie, sein Cousin, von den US Immigration and Customs Enforcement, also ICE, also einer Agency quasi, die sich um Einwanderung kümmert aus den USA, festgenommen worden. Es ging eigentlich um seinen Cousin und den anderen, aber 21 Savage saß auch im Auto und sie haben ihn quasi mit festgenommen, ohne einen konkreten Beweis dafür zu haben, dass mit ihm irgendwas ist, haben dann festgestellt, dass er gar kein US-Citizen ist, dass er gar kein Visum hat, dass er gar keine registrierte Aufenthaltsgenehmigung hat und haben ihn dann festgehalten tatsächlich. Ne? Ich weiß nicht genau, was er zu dem damaligen Zeitpunkt wert war, aber sicherlich potenziell einige Dutzende Millionen Dollar so und den haben sie dann 15 Tage im quasi in Einzelhaft, wenn man so will, also ne, wie nennt man das? Separationshaft, ich weiß nicht genau, wie das heißt, dass man da quasi keinen Kontakt hat zu, er durfte nicht mal mit seiner Familie sprechen.
Ja, Isolation.
Genau, Isolation, genau. Und relativ krass war dann, das lese ich am besten mal vor, Spokesperson for ICE said of 21 Savage, his whole public persona is false. He actually came to the US from the UK as a teen and overstayed his visa. A birth certificate then surfaced showing that 21 Savage was born in Newham, London on October 22, 1992. Er ist scheinbar mit 7 Jahren nach Amerika gekommen, war dann noch mal einige Jahre weg und ist dann mit 12 Jahren, 2005, registriert quasi in Amerika geworden. Mhm. 2006 ist seine Visa ausgelaufen. Angeblich hat er im Laufe der Jahre, in den letzten Jahren auf jeden Fall, schon länger versucht, eine neue zu bekommen. Im Hintergrund, er wollte das natürlich auch nicht öffentlich ansprechen. Es sind dann einige Interviewpassagen geleakt, wo man hier und da mal wieder so interessante Statements sieht. Man muss sagen, sein Vater kommt aus, also die kommt aus St. Vincent. Das ist, das sind die Antillen quasi. Also ist natürlich, die kommen aus der Karibik, wenn man so will, aber sind nach England gekommen, sind englische UK-Citizens gewesen. Ja, relativ krasse Geschichte. Dann gab es auch ewige Efforts von vielen Leuten, ihn da aus dem Knast zu bekommen. Und vor allem Jay-Z hat sich dann wieder mal Rapping the Culture aufgetan und hat mit ja, einem teuren Anwaltsteam dafür gesorgt, dass er dann on bail rausgekommen ist. Es ist eine ongoing Geschichte. Also es kann weiterhin auch sein, dass er quasi das abgeschoben wird. Und ja, ist eine relativ random Geschichte alles gewesen, auf jeden Fall.
Okay, das heißt, wir haben einen Künstler aus Atlanta, der irgendwie seit 4 Jahren im Game ist, mega krass abgeht, Features mit Drake und Ähnlichem vorweisen kann, wahrscheinlich rein theoretisch mehr Steuern zahlt als irgendwie ganz Atlanta zusammen, jetzt mal völlig übertrieben gesagt. Und mit seinem Tattoo im Gesicht und kommt irgendwie aus roughen Verhältnissen so und am Ende stellt sich raus, okay, es ist quasi alles fake in Anführungszeichen, er ist gar nicht der, für den er sich gibt, beziehungsweise er ist unterm Strich eigentlich einfach gar kein Amerikaner.
Aber mal ganz kurz, ne, was ich nicht so richtig verstehe ist, okay, ja, er ist eigentlich kein US-Citizen, er kommt eigentlich aus London, aber wenn du mit 7 irgendwo ziehst mit 7 nach Atlanta, lebst da das Life, keine Ahnung, bist dann 21 Savage aus Atlanta, so oder Sosa hast du dann noch, also ist es wirklich nachweislich so, ne, das Zitat, das du angesprochen hast, his whole persona is fake, so, das bedeutet, also auch, damit die Leute nochmal wissen, warum wir auch auf das Album nochmal gekommen sind, weil es wirklich, also Nummer 1 wirklich ein nices Album ist und ich kann auch wirklich meinen Oldschool-Heads und den Liebhabern von 90s-Rap mal ans Herz legen, das Album zu hören, weil es wirklich auch starke Momente hat und ein interessanter Einstieg ist für Leute, die eigentlich modernen Sound nicht so mögen, weil es eben am Ende des Tages immer noch relativ organisch klingt. Wo ich mich so ein bisschen frage, ne, wir wollen heute auch ein bisschen über das Thema Realness und Authentizität sprechen, wo man ja eigentlich sagt, ne, einzige Mucke, wo man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Das ist ein schönes Zitat von Megalo. das ist irgendwie immer ein Thema gewesen im Rap, in der Culture, Realness, tust du, bist du das, was du sagst oder auch nicht, oder ist es nur Entertainment? Aber ich frage mich jetzt gerade, Sosa, erzähl doch nochmal bitte, was macht denn jetzt sein gesamtes Leben so fake? Also was wäre denn jetzt so schlimm dran, wenn er gesagt hätte, keine Ahnung, es wär weder schlimm gewesen, wenn er gesagt hätte, ich komme eigentlich aus England, und irgendwie ist es aber auch nicht schlimm, wenn er es nicht gesagt hat. Also was verändert das?
Ja, also das ist natürlich genau die Sache. Also es kamen dann natürlich die Jokes im Internet, ne? Die UK-Jokes, er ist so ein bisschen viral gegangen mit diesem so, wenn man auch die Comments anschaut unter jedem seiner Bilder, dann, wenn du einfach bei Instagram guckst, dann sind es nur diese UK-Jokes einfach, die Leute machen. Und das Interessante daran ist, er war halt dead broke, die hatten dann keine Aufenthaltsgenehmigung mehr, er konnte nicht mal einen Führerschein machen. Er konnte nicht wirklich einen Job, sag ich mal, einer Karriere hinterhergehen. Er konnte sich nicht fürs College einschreiben. Daher ist er dann automatisch quasi zur Kriminalität gekommen und war ein Bloodmember. Auf ihn wurde geschossen. Er hat viele Leute in seinem näheren Umfeld im Laufe der Jahrzehnte verloren. Nichts an ihm, soweit ich das beurteilen kann, ist fake. Ich meine, wir kennen diese ganzen Leute natürlich nicht. Aber diese Geschichte hat natürlich alles durcheinander geworfen irgendwie, ne? Weil gerade dieses UK-Ding. Und wenn man seine Mutter reden hört, es gibt ein Video, wo sie bei einer Veranstaltung mit ihm ist. Wenn man sie reden hört, sie hat einen thick British Accent. Das ist wirklich interessant.
Und das, ich meine, ehrlich gesagt, ich sehe da gar kein Problem drin, ne? Ich meine, natürlich in den Staaten ist dann irgendwie England und Großbritannien, da ist dann immer Tea Time mit der Queen und da, ne, das sind dann so Harry Potter und so, ne? Sowas ist dann da Thema. Aber ist in den Memes auch immer wieder zu sehen, so diese klassischen Großbritannien-Bezüge. Aber wir oder die Culture weiß das ja besser, ne? Ich meine, guck dir die Boys an in den Council Estates in Peckham, weißt du? Also da.
So sieht's aus.
Da sehe ich jetzt erstmal gar keinen Widerspruch. Also ja, ne, wie du sagst, so. Und ist voll interessant, dass da so eine Realness-Diskussion aufgemacht wird, wohingegen Morgan Freeman, das Zitat über Rats und Snitches, habe ich auf jeden Fall schon mitbekommen, wird im Rahmen dieser ganzen 6ix9ine Snitch-Geschichte auf jeden Fall auch diskutiert, oder ist die Frage so, ist das gemeint? Meint Morgan Freeman das? Ist Morgan Freeman taking a shot at 6ix9ine?
Ich glaube, Morgan Freeman hatte keine Ahnung, was ihm da vorgelegt wird. Er hat wahrscheinlich eher so die Poesie hinter den Texten gefeiert.
Was ich nochmal sagen möchte, die absolute, so himmelschreiende, fehlende Realness von so vielen Leuten immer schon im Rap, also heute, aber auch früher, ne? Wo ist denn jetzt das Verhältnis irgendwie bei 21 Savage über mangelnde Realness zu sprechen? Das verstehe ich überhaupt nicht.
So, ne? Ich glaube, da können wir relativ schnell einen Haken hintermachen, weil, ich meine, sind wir ganz ehrlich, nur weil du nicht in Amerika geboren bist, kannst du ja trotzdem irgendwie seit deinem 7. oder wie Sosa vorhin meinte, so seit dem 12. Lebensjahr im absoluten Ghetto irgendwie unterwegs sein und Scheiße fressen bis nach Meppen und Gangmember sein und für den ganzen Stuff so über den dann gerappt wird und so weiter und so fort. Das ist ja völlig Latte. Du kannst ja auch als 10-jähriger Deutscher nach Amerika gehen und dann eine Rap-Karriere vielleicht irgendwann starten und so. Es ist natürlich einfach, ich finde, es zeigt auf der einen Seite die Absurdität des ganzen Systems, so, wenn du irgendwie visamäßig guckst, so, dass das Sosa vorhin meinte, er konnte keinen Führerschein machen. Seine Mom, ich habe auch irgendwie ein Interview gelesen, dass seine Mom Ultrafilme geschoben hat, also einfach nur Auto zu fahren, so, ob das sie als Black oder Woman of Color natürlich einfach kontrolliert wird und dann sind sie alle am Arsch. Und er konnte, wie gesagt, keine richtige Ausbildung machen und hing dann da und gut, musste dann Rapstar werden, so. Aber das geht, glaube ich, nicht nur ihm so, das ist, glaube ich, ein Beispiel, was sehr häufig kommt. Die eigentliche Frage ist, glaube ich, eher so, okay, wie definiert man denn dann Realness? Und da haben wir, glaube ich, am Anfang schon irgendwie einen Punkt genannt, dass es einfach nur darum geht, okay, take it by word, ist das real, was du erzählst über dich und dein Handeln? So. Und das ist bei ihm, glaube ich, also schon definitiv so. Ich glaube jetzt nicht, dass er in seiner Teestube sitzt, irgendwo im reicheren Atlanta und dann irgendwie über die Projects rappt. So. Nicht wie das, glaube ich, in weiten Teilen Deutschlands dann eher so praktiziert wird.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube vor allem zu der Frage, was das wirklich ausmacht, was Authentizität bedeutet, ist eigentlich das der Punkt. Du musst du selbst sein und ich glaube schon, dass Hip-Hop damit irgendwie ein bisschen anders ist als viele andere Musikrichtungen. Natürlich hast du auch hier Künstler, die sich vielleicht so ein bisschen verstellen komplett, die sich komplett, die ein Gimmick spielen. Du hast alles dabei, ne, die ganze Palette. Aber es ist schon eine Musik, wo die Hörerschaft auch sehr viel Wert drauf legen, dass ja, dass der Artist, den man hört, halt irgendwie das, was er erzählt, auch halbwegs wirklich gelebt hat. Und wenn man dann 6ix9ine nennt, wie Leon vorhin, dann kann man ja sagen, perfektes Beispiel, da hat sich jemand quasi die Realness gekauft. In Deutschland gibt es ein anderes sehr, sehr famous Beispiel mit Bushido. Also das ist scheinbar zumindest ein so wichtiger Faktor für den Rapper, dass er überlegt, dafür quasi, ne, sehr viel Geld zu zahlen oder sich mit Leuten einzulassen, mit denen er normalerweise nichts zu tun hat, damit er dann ein gewisses Image hat, damit ein Realness-Faktor bei ihm rüberkommt. Man muss natürlich bei 6ix9ine sagen, dass der Realness-Faktor die ganze Zeit extrem fragwürdig war, aber das ist ein whole nother subject.
Wobei jetzt natürlich die Diskussion auch irgendwo wäre, okay, die Realness, über die jetzt du sprichst, sind irgendwie dann, da reden wir irgendwie über Streetlife und Kriminalität und Drogen und so weiter und so fort. Ich kann ja auch real sein, wenn ich einfach, keine Ahnung, Manfred Mustermann Retail Fire oder gemacht habe, so à la Blumentopf, und das halt mein Film ist, so, weißt du, bin ich auch real in dem, was ich sage. So.
Blumentopf ist real as fuck, das ist ja einfach so. Die versuchen nichts anderes zu sein, als was sie sind, und sie sind sehr gut in dem, was sie tun. Aber ja, ist nicht für jeden was, aber also Blumentopf hat wahrscheinlich nie was vorgespielt, ne, und das, ja, das ist halt die Frage, ne, also man muss schon sagen, wenn ich jetzt so an die 90s denke, war Realness eigentlich auch echt alles, ne? Also du konntest eigentlich gar nicht großartig viel Gimmicks und Kram erzählen, weil die ganze Szene so nah war, dass du auf dem nächsten, also gerade wenn du ein bisschen roughen Kram geredet hättest, so, dann wärst du auf dem nächsten Konzert von jemandem gecheckt worden, so. Da gab's noch Korrektive, ne? Da da bist du nicht durchgekommen
mit gewissen Sachen, ne? Von der Bühne gebattelt auf jeden Fall und dann wahrscheinlich auch nicht nur gebattelt.
Ja, also das wurde teilweise, also ne, nicht flächendeckend natürlich, und ich kann auch nicht für absolut alles und jede Zeit und jeden Ort reden, aber das war mein Eindruck, dass es da wirklich noch, das wurde noch gecheckt, wenn du was behauptest.
Absolut unacceptable.
So, und dann dann Rap wurde größer, auch in den Staaten natürlich immer größer, in den 90s, die großen Bad Boy, Dipset später, Anfang der 2000er und so weiter, Dre, es wurde einfach total riesig, und natürlich stieg so damit der Entertainment-Anteil und der Star-Anteil, und es wurde einfach verdammt riesig, und da muss man ja sagen, selbst LL Cool J war schon verdammt groß in den Staaten, also das natürlich, aber ist eben nochmal so die absolut dominante Jugendkultur geworden in der Zeit, und da spielt halt Entertainment mehr eine Rolle, und dann so im Nachhinein muss man sich, frage ich mich aus meiner Generation, mir ist auch Authentizität extrem wichtig, auf der einen Seite, oder das ist so einfach diese Hip-Hop-Sozialisation, auf der anderen Seite bin ich halt auch sehr entertained von jemandem wie Kollega, der, wo ich genau weiß, das ist halt von vorne bis hinten irgendwie ein Gimmick, aber weil ich irgendwie diese Reimverschachtelung und die Punchlines, die er macht, irgendwie teilweise interessant finde, kann ich da dran was finden. Aber ich suche da jetzt nicht die Realness drin. Also da frage ich mich dann teilweise auch ein bisschen selbstkritisch, stellvertretend für meine Generation, die mich mit Sicherheit kreuzigen wird für das Ding, aber wo ich sage, haben wir vielleicht so dieses Realness-Ding, haben wir das ein bisschen zu sehr so ein Fetisch draus gemacht, so, weil wie Sosa in der Vorbesprechung auch mal gesagt hat, was wissen wir über diese Leute eigentlich wirklich? Und der erste große Hip-Hop-Song, Hip-Hop-Hit, Rapper's Delight von der Sugar Hill Gang, das war schon mal die pure Fakeness, weil da irgendwie das ist eine gecastete Gruppe aus mehreren Leuten, die teilweise dann sogar fremde Lyrics gekickt haben und so. Das war auch schon durch und durch Fake. Das heißt so, der kommerzielle Startpunkt von Rap war halt auch schon mal total durch und durch Fake. So.
Wie real war Vanilla Ice, ist die Frage.
So, Vanilla Ice auf jeden Fall nicht sonderlich, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen ist wirklich die Frage.
Die Frage, wie viel Realness braucht es eigentlich in der Kultur?
Die Frage, ist Realness mir immer wichtig? Nein. Ist mir Realness meistens wichtig? Ja. Also wenn ich ein J. Cole-Album höre, fände ich schon echt im Nachhinein scheiße, wenn ich rausfinden würde, der ist das gar nicht. Aber bei Kollega ist es mir egal. So,
aber er ist da auch für mich eine Ausnahme. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen die Diskussion mit meiner Freundin, Shoutouts Alicia, über das Thema quasi, nämlich KIZ in dem Fall. Und für mich ist halt Kollega, ich habe den immer sehr gefeiert, Shoutouts Kollega, der ist für mich ein Sonderfall, aber normalerweise brauche ich Rap, das zum Thema KIZ, der das ernsthaft betreibt. Und ich meine gar nicht, ich will KIZ gar nicht dissen, so, das habe ich sofort versucht klarzumachen, so, ich will KIZ gar nicht dissen, so, ich respektiere die übertrieben und ich weiß, dass die intelligent sind, ich weiß, dass die auch viel zu sagen haben mit ihrer Mucke, aber was mir halt da so ein bisschen fehlt und das mag ich dann bei jemandem wie 21 Savage halt sehr gerne, ist halt dieser Real Shit, dieser Street Shit, der da so ein bisschen transportiert wird. Ich habe mir gestern Abend auch die meistgesuchten Verbrecher der Welt auf Netflix die erste Folge gegeben. So, ich mag Narcos, ich mag Scarface. Das sind einfach Storylines, die mich mehr interessieren als ja so Fun-Rap. Und damit will ich jetzt gar nicht alle dissen, die irgendwie witzigen Rap machen, aber es ist einfach nicht so meins. Und ja, das ist jetzt auch ein bisschen quasi inhaltlich gesprungen, aber ich glaube, das Wichtigste einfach für mich ist schon ein gewisses Maß an Authentizität. Das muss ich fühlen in der Musik, so. Ich muss die Seele da drin fühlen, egal welche Musikrichtung das ist, so. Und da ist Kollega für mich eine Ausnahme, weil ihn finde ich einfach hart funny. Er ist für mich wie so ein Stand-Up-Comedian.
Ja, ja. Kollega ist, glaube ich, also darf ich damit sagen, sein ganzes Boss-Ding so und wie er, weißt du, und er ist der Ober-G und so weiter, das hat er ja von vornherein irgendwie erzählt und ich glaube, da hat er sich selber irgendwann so ein Stück weit hinentwickelt. So, weißt du, er war das früher vielleicht nicht, aber er ist es dann mittlerweile in seinem eigenen Ding irgendwo geworden, so. Er ist so seine eigene Fake-Figur geworden, das will ich damit sagen. Dass er auf jeden Fall nicht 25 Kilo von Amsterdam nach von Rotterdam nach Köln transportiert alle zwei Wochen, ist, glaube ich, auch logisch. Und das auch nie in dem Sinne gemacht hat.
Ich glaube, er hat auch durch seine Übertreibungen einfach einen Punkt erreicht, wo es dann witzig wird, weil man nicht mehr vermutet, dass es, also man diskutiert gar nicht mehr darüber, ob das real ist oder nicht. Es ist völlig offensichtlich Entertainment und dann ist es irgendwie okay. Aber in dem Moment, wo er kam, gab es bestimmt 2, 3, 4 Jahre eben diese Hardcore-Diskussion, so wie der erzählt hier Hood-Geschichten und verdient da Geld mit. Das hat Leute extrem aufgeregt und auch die Szene war so, okay, ist er jetzt der Pusher? Nee, kann ja nicht sein. Und aber das schließt genau an das, was ich sagen wollte. Also reden wir uns nicht das voll, also wollen wir das wirklich in Künstlern manchmal? Also ich find's im Nachhinein fast skurril, dass diese Diskussion um Kollega geführt wurde. So, wie es offensichtlich es war, dass er so ein lustiges Gimmick-Projekt ist. So genauso.
Naja, die Frage ist doch genau, glaube ich, bei Bushido genau das Gleiche. Was interessiert mich das als Zuhörer auf der einen Seite, was er wirklich ist? Rein, weißt du, das Produkt ist ja das, was mich interessiert. Aber wenn mir jemand ein Produkt verkauft und sagt, ey, hier stecke ich drin und dann fahre ich hinterher, ey, oh Digi, ist alles fake? Dann normal stehe ich dann da und sag so, okay.
Ja, vor allem ist es nicht nur ein Produkt, es ist die fucking Culture, so, ne? Also es geht halt um die Frage, Ist das heute noch wichtig oder sagen wir, bei gewissen Artists ist nicht so wichtig und bei anderen dann aber schon? Oder also ist die Frage, was wissen wir überhaupt über diese Leute? Klar, es gibt Instagram-Stories mittlerweile, da ist man näher dran an den Künstlern als noch vor 10, 20 Jahren, aber trotzdem ist, also wenn am Ende das Entertainment groß ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass es heutzutage immer weniger Leute interessiert, was wirklich dahinter steckt. Also eigentlich so am Ende das Prinzip Pop. So, da wird ein Song geschrieben, da wird ein Künstler gemacht. Ist mir doch egal, wenn die Musik irgendwie mir in dem Moment gefällt oder, keine Ahnung, auf irgendwelchen komischen Dancefloors in der Disse funktioniert, dann ist das in Ordnung. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob nur noch ein sehr kleiner Teil an so Nerds wie uns überhaupt groß daran interessiert ist, was real ist.
Ich glaube schon, dass das stimmt. Aber ich glaube auch, dass, wenn du jetzt mal überlegst, denk mal an jemanden wie Bushido oder so. Oder an jetzt Tory Lanez mit der ganzen Megan Thee Stallion-Geschichte. Oder auch, ja, damals Echo Fresh nach der ganzen Savage-Geschichte, also die Cancel-Kultur. Man kann sich natürlich erholen, aber die Cancel-Kultur ist schon real in der Culture. Und ich glaube, man muss schon sehen, jetzt, wenn zum Beispiel 6ix9ines Album ist gefloppt, Tory Lanez Album, niemand redet wirklich drüber. Die Sachen, die Bushido in den letzten Jahren gedroppt hat, das waren alles keine Commercial-Überhits mehr oder so. Das heißt, ich glaube schon, dass das ist völlig richtig, dass die schnell vergessen und dass die Zuhörer auch heutzutage, es muss ballern, es muss knallen, wenn du auffällst, bist du top. Auch wieder 6ix9ine ist ein perfektes Beispiel. Das ist halt ein mikroskopischer Bereich für sich, wenn man sich den anschaut. So, der ist halt einfach zu crazy gepusht worden. So, der ist kreiert worden, dieser Artist. So. Und deswegen heißt es aber nicht, dass er langfristigen Erfolg haben kann. Das sieht man jetzt. So, aber auf jeden Fall reicht es, so ein bisschen Cash zu machen und Fame zu werden.
Und dann ins Zeugenschutzprogramm. Ich glaube, ein Aspekt, über den man irgendwie, oder den ich nochmal interessant finde zu betrachten, ist so, okay, wie definieren wir denn reale Künstler? Rein vom Wort her heißt es, okay, ist das, was du sagst, wahr? So. Ja, aber wie wichtig ist mir das A in der Musik, weil ja, und das meinte Leon vorhin ja auch, es meistens dann im Rap auch relativ monothematisch zugeht, irgendwie mit ich bin Pimp oder ich bin Drogendealer und so weiter und so fort. Wie wichtig ist das eher und hat das heute auch noch so ein Gehalt? Oder sehen die Leute da entweder durch oder durchschauen sie es? Das sind, glaube ich, so, ist eher so diese Frage. Und dann nochmal zum Abschluss finde ich auch nochmal interessant, okay, was glaubt ihr, wie ist da so der Stand in Germany at the time, wenn man so über die Chatas und Gringos zum Beispiel auch mal redet, was, glaube ich, auch, oder Haftis, relativ reale Künstler sind.
Ich finde auch, teilweise ist wirklich die Frage, also diesen Rap, den du ansprichst, also im Prinzip Straßenrap oder auch einfach selbstreferenziellen Rap, ne, der über sich selbst spricht oder über die Person, die ihn performt. So, ja gut, da kann man jetzt so Realness anlegen, aber was ist denn mit, also auch, es gibt ja Künstler, die sehr viel mehr in Metaphern sprechen oder einfach so viel mehr Stories erzählen und so kleine Filmchen aufmachen. Da ist ja dann die Frage, das ist denn, muss denn ja auch nicht unbedingt real sein, wenn jemand wirklich eine, also wie so ein Geschichtenerzähler, ne, gibt es ja auch ohne Ende Tracks, die einfach eine Geschichte erzählen, um einen Punkt zu machen, vielleicht.
Darf ich dazu schnell was einwerfen? Und ganz kurz nur.
Natürlich.
Perfektes Beispiel ist da für mich immer Nas, weil er selber vielleicht hier und da mal Kleinigkeiten verkauft hat, aber im Endeffekt ist er der Junge, der Queensbridge am Fenster saß und rausgeguckt hat und gesehen hat, was passiert ist und das in die Tracks geschrieben hat, beziehungsweise natürlich da auch gechillt hat. Aber er ist genau das, dieser irgendwie Hood-Journalist. So.
Ja, genau. Und selbst wenn du das eben nicht bist und du einfach mal der Annahme nach, du erzählst einfach krasse poetische Geschichten, dann ist mir nicht wichtig, ob du das unbedingt gelebt hast, sondern dann kommt das so über diesen, so, wenn ich das Gefühl habe, du sagst es nicht einfach so, sondern deine Seele muss es sagen. Also zum Beispiel bei allem so wiederkehrenden Sound, den Samra bringt, der echt schon ein bisschen überladend ist.
Nach dem dritten Mal geht er einem einfach auf die Nerven, es ist langweilig.
Genau, weil er einfach diese Intensität hat, aber der hat das halt auch voll krass, dass er so der schreit seine Reime mit aller Vehemenz raus und das, da kann er mir auch.
Schauchen die Marlboro am Fenster.
Da kann er mir auch jede Menge Geschichten erzählen, das ist mir irgendwie, also da, dann habe ich das Gefühl, das kommt irgendwie trotzdem von Herzen. Ja, aber insgesamt ist eben die Frage, würde man, also ich finde einfach Künstler, die so, die, wo es noch eine gewisse Connection zum Mensch gibt, dahinter, finde ich irgendwie interessanter als diese kompletten Kunstprojekte. Also wenn man über Realness, also einfach auch Konsistenz spricht, so jemandem wie Casper nimmt man hundertprozentig ab, dass er die Mucke macht, die Casper ist, und auch so jemand wie Massiv heutzutage zum Beispiel, es passt hundertprozentig zur Person. Das ist irgendwie, also das finde ich schon sehr angenehm, wenn das so ist, muss ich sagen.
Safe. Da finde ich ja, kann man auch, ich persönlich hate es natürlich musikalisch ein bisschen, aber da finde ich ja zum Beispiel, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet, Sido ganz witzig in Deutschland, weil er irgendwie früher was ganz anderes gemacht hat, aber er ist irgendwie ganz decent gealtert so. Er macht so ein bisschen sein Ding und redet auch nicht mehr über den gleichen Kram wie früher, beziehungsweise redet vielleicht auch noch drüber, aber redet aus einer anderen Perspektive drüber. Und ja, in Deutschland in Sachen Authentizität, ich glaube, da haben wir eine Situation im Game, dass automatisch Leute, die über Straßenthemen rappen, sich im Jahr 2020 der Situation gegenüber sehen, dass überall Großfamilien Geld mitverdienen oder andere Player, auf jeden Fall Stakeholder, die im Hintergrund arbeiten, die meistens aus dem Milieu kommen, scheinbar, dass die Geld mitverdienen wollen. Von daher glaube ich, was das Thema Authentizität angeht, ist es in Deutschland auf jeden Fall jetzt nicht so, dass alle da sitzen und irgendwie zusammen Tee trinken und Probleme klären, sondern teilweise wird es da sehr, sehr ernst, und einige, die da sind, ich weiß jetzt nicht, ob man Namen nennen soll oder muss, aber mir würden auf jeden Fall ein, zwei Namen einfallen, wo ich definitiv sage, dass das Leute sind mit großer Kredibilität, so, die definitiv aus dem Milieu und aus der Kriminalität kommen, und natürlich trägt das auch was zu ihrer Musik bei, das muss man einfach so sagen, das ist in dieser Musikrichtung so. Hip-Hop ist so. Hip-Hop-Fans finden es cool, Leute zu hören, die real rüberkommen und über Kriminalität rappen.
Oder real rüberkommen und über andere Dinge rappen, aber ich glaube, ja, der Zugang vieler Hip-Hop-Fans funktioniert über, ich fühle den Künstler, ich nehme dem Künstler das ab, der ist mir irgendwie durch seine Geschichten, habe ich einen menschlichen Zugang, habe ich das Gefühl oder einen vermeintlichen, und das finde ich, habe da eine gewisse Sympathie mit der Person, ne? Also wir haben ja auch über verschiedene Newcomer geredet, so Louvre 47 ist bei mir auch so jemand, dem nehme ich das ab, was er erzählt, und wenn das nicht so wäre, dann wäre es auch ein Problem.
Also ich glaube, Jungs, ehrlich, da würde ich euch ein bisschen widersprechen, ich glaube, die Mehrheit und die absolute Mehrheit, they don't give a fuck. Also wenn man jetzt mal von dem Durchschnittszuhörer ausgeht, was einfach dieser Kultur mittlerweile, in dieser Kultur mittlerweile unausweichlich ist, weil sie einfach so riesig ist, die meisten Leute interessieren das nicht. Ob du irgendwie wirklich das bist, was du in deiner Musik erzählst. Bin ich mir relativ sicher. Aber okay. Kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Lass
es nicht final klären, aber...
Naja, weißt du, wenn du einfach mal nur so, Digga, dieses ganze Snapchat-Insta-Phänomen, dass du so Snapchat-Rapper auf einmal hast, so. Manche bewahrheiten sich dann wirklich als Künstler, aber sind auf einmal dann auch Teil der Kultur, und dann am Ende findest du raus, jo, der Dude, keine Ahnung, ist eigentlich, sitzt bei Mutti auf dem Sofa, so, und das Einzige, was er gemacht hat, ist irgendwie sich tonnenweise Xanax reinzuknallen. Wenn er nur darüber rappt, ist es auch wieder real. Aber weißt du, ich glaube einfach, der Altersschnitt, die Musik, die gerade im Pop-Bereich krass funktioniert, konsumiert, jetzt auf Hip-Hop bezogen, den interessiert das nicht. Den interessiert es nicht, ob das, was er am anderen Ende irgendwie sieht oder von dem es kommt, ob das wirklich authentisch ist.
Ist sicherlich so, dass es größtenteils nicht interessiert. Ich glaube, für langfristigen Erfolg ist es oft auf jeden Fall, ja, was heißt oft, es ist eigentlich unmöglich, meiner Meinung nach, langfristig Erfolg zu haben und im Milli-Vanilli-Modus unterwegs zu sein.
Ja, da gebe ich dir recht, das könnte irgendwann schwierig werden, weil es irgendwann auch aufhält. Andersrum ist natürlich auch bei vielen Künstlern, glaube ich, so, dass für das, was du mit der Perspektive zum Beispiel meintest, ne, wenn Dre oder so dann noch sitzen würde und sagen würde, ey, und ich chill hier in der Hood und keine Ahnung, dann werden die Leute so, Digga, was machst du? I doubt it. Bei Kendrick kann ich es mir noch gut vorstellen. Ich habe vorgestern habe ich die Laudatio von Kendrick gesehen zur Einführung
Rock
von
Roll, Hall of Fame,
NWA.
NWA, ja. Habe ich auch gesehen, ja.
Es ist super geil. Ist nur zu empfehlen, Leute, zieh es mal rein, Kendrick Lamar. Das ist wirklich real, was er da macht und wie der Typ auch ist.
Ja, Kendrick ist einfach so, ist so dieser...
Aber er ist auch ein Ausnahmekünstler irgendwo, muss man ganz einfach sagen.
Dieser Poet unter Gangstern, das ist einfach, das ist unglaublich, dass solche Umgebungen, solche unfassbaren Künstler doch irgendwie, die da so wie die Pflanzen
Diamonds und
die,
der Baum
durch den Asphalt bricht, ja. So, das ist schon großartig. Aber eben, das wäre meine These. Also klar haben wir die Entertainer und klar tendiert so die Culture Richtung wirklich absoluter Mehrheits-Popkultur so ein bisschen abzudriften. Also, ne, wenn man sagt, teilweise in Rap sind Lyrics nicht mehr so wichtig, dann ist so, was ist Rap dann am Ende des Tages noch? Also das finde ich schon manchmal sehr, sehr skurril, obwohl ich auch interessant finde, wenn Rapper ihre Stimme quasi als eine Art Instrument einsetzen, die wo es vielleicht ein bisschen weniger um Lyrics geht. Ja, alles cool, aber es ist eben die Frage, ob die großen Künstler der letzten Jahre, und das wäre eben die Frage, ob das eine Frage der Kritikerliebhaber ist oder auch der Fans, aber wenn man mal in die Staaten guckt, also Kendrick und J. Cole und auch Jay-Z und eigentlich alle und ne, die NWA-Geschichte, irgendwie scheinen dann doch die ganz Großen doch nicht ohne eine gewisse Form der Authentizität auszukommen, um so groß zu werden. Das, also nenn mir mal so jemand, der so offensichtlich super fake ist und genau wie Sosa sagte, diese super lange Karriere hat. Klar könnte man jetzt so, okay, argumentieren, Bushido hat da gewisse so, hat da lange existiert und es war irgendwie, hat da mit diesem Image kokettiert so, aber ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass du einer der All-Greats werden kannst mit nur Gimmicks, höchstens in so einer Sparte wie Kollega dann.
Ja, wobei da auch wieder man einfach sagen muss, dass Kollega dann in seiner Art auch irgendwo ein Ausnahmekünstler ist, ne? Auch dann lyrisch gesehen so. Wir haben jetzt gute Dreiviertelstunde drüber gesprochen. Kommen wir nochmal zurück zum Anfang. 21 Savage, Savage Mode 2 und seine weirde Geschichte mit seinem, beziehungsweise ist gar nicht so weird im Nachhinein, muss man mal ganz ehrlich sagen. Weil all das, worüber wir gerade gesprochen haben, zahlt ja im Grunde genommen auch auf ihn ein.
Ganz kurz,
waren wir im Grunde auch schon.
Bevor du weiterredest, weird an der Sache ist halt, dass er jahrelang famous war, wissend, dass er nicht mal ein Visum hat. Also das ist schon irgendwie crazy an der Geschichte, finde ich.
Ja, ja klar, ist schon, aber warum sollte er auch?
Immer weiter also, einfach hustlen.
Ja, also warum sollte er auch irgendwie sagen so, ey, by the way, ich bin Brite.
Ey, es gibt ja Leute offensichtlich in Los Angeles, die haben noch nie das Meer gesehen, weil das sind so Gang-Neighborhoods und sie müssen durch ein feindliches Territorium gehen. Und ich glaube, so Leute, die wirklich in der Trap aufwachsen, 21 Savage, ATL, Atlanta, da ist selbst ein anderer Bundesstaat innerhalb Amerikas etwas, woran du gar nicht denkst. Was
völlig absurd ist, ja, von der
geschweige denn overseas, geschweige denn irgendwie, also du hast gar keine Nötigkeiten, Pass zu haben oder dich in irgendeiner Weise, das ist gar keine Berührungspunkte, dein Radius ist relativ klein und es gibt eben bedeutende Gründe, warum das auch nicht gesund für dich ist, den Radius zu vergrößern, weil Gangbang-Shit halt, so. Das ist schon nochmal was anderes, aber also,
ich glaube, dass darauf kann man sich irgendwo einigen, dass dieses Thema bei ihm jetzt zum Beispiel Authentizität oder die Authentizitätsfrage ist, braucht man sich da nicht stellen. Aber ist natürlich schon irgendwo hart funny oder im Grunde genommen ist es ja auch irgendwo traurig. Ich meine, wenn du überlegst, ey, die kommen nach Amerika und jetzt nicht, weil es ihnen in England so schlecht ging, so gut ging, dass sie nach Amerika gegangen sind, sondern haben sich da wahrscheinlich auch was von erhofft und dann hat das alles nicht funktioniert so und dann hängt man da und auf einmal hast du kein Visum mehr, du bist kein Citizen, du weißt, du wirst eigentlich wieder zurückgeschickt so und ja, musst dann irgendwie hustlen so. Und irgendwann kann dein Sohn dann sagen, ey Mama, ich bin Rapstar geworden.
Ich ziehe die Kies nach Hause. So. Ich muss dazu sagen, wirklich nochmal deutlich, also ich finde an der Geschichte auch nichts witzig so. Ich finde es auch auf jeden Fall krass. Und vor allem, er hat so viel getan, in Anführungsstrichen ja auch schon mit Steuergeld, wie du vorhin schon meinst, für das Land, dass man in so einem Fall ja dann auch mal vielleicht fünfe gerade sein lassen könnte. Man muss ihn auf jeden Fall nicht, vor allem bei seinem finanziellen Background, ohne ihm Bond anzubieten, irgendwie 13 Tage festhalten. Und noch eine letzte interessante Geschichte. Er hat auf dem Track A Lot mit J. Cole eine Line, wo er rappt, I can't imagine my kids stuck at the border. Flint still need water. People was innocent, couldn't get lawyers. And wollte ich schon sagen. Und seine Anwälte, also das hat er eine Woche vorher, kam das Video dazu raus, zu dem Track, wo er diese Line drauf hat. Und seine Anwälte vermuten auf jeden Fall, dass ICE quasi, dass dieses Ministerium da, diese Agency von den Amis, so ein bisschen ein Exempel statuieren wollten. Relativ neu war das ja, nicht relativ neu, aber Trump Administration mit einem weiteren Push quasi in dieser ganzen Thematik mit den Immigrants. Und sie haben ihn dann quasi so ein bisschen als öffentlichen Scapegoat, so nach dem Motto, passt auf, egal wo ihr seid, keiner von euch ist safe. Und vor allem nicht, wenn ihr solche Sachen rappt über uns, in Anführungsstrichen, weil er damit ja diese ganzen Dreamer-Kids und das ganze Dreamer-Geschichte quasi anspricht.
Ja.
Könnt ihr auf jeden Fall mal googeln als letztes dazu von mir. Diese ganze Geschichte, es gibt sehr viele interessante Artikel dazu. Also diese ganze 21 Savage Geschichte ist auf jeden Fall hochspannend.
Einen witzigen Punkt zum Abschluss, glaube ich. Er hat selber in dem Interview gesagt, ja gut, wenn ich nach England gehen sollte, dann kommt halt auch mein Geld mit und meine ganzen Homes. Dann ist das halt so. I don't give a fuck. Because I'm rich.
They got rich people in England. I'll be rich too.
Ja, genau.
Danny be on some Kensington shit. You know, sipping so good tea.
Oh, dann könnte er geile Sachen machen mit Stormzy und Heady One und so. Das wäre schon nice.
A good old Britain. Welcome 21 Savage.
Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Was mich jetzt zum Abschluss mal interessieren würde, natürlich von den Zuhörern, können jetzt auch gerne auch per Nachrichten schreiben, ob das für euch wichtig ist, ob ein Künstler wirklich das ist, was er in seinen Texten irgendwie sagt, auf Rap jetzt bezogen, oder halt nicht. Jungs, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mal einen Strich drunter machen, rein vom Timing her.
Stay culturalized.
Ja, stay culturalized und ich freue mich auf das nächste Mal. Bleibt alle gesund, Leute da draußen, und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal.